Wir könnten jetzt anfangen und möchtest du, dass ich gemein bin für den Anfang?
Ja, gerne.
Okay.
Warte, das war total dumm. Warum ja gerne?
Aber sei gemein zu mir.
Ja, genau.
Dann würde ich jetzt einfach jetzt sagen, es kommt halt so selten vor, dass jemand mit einem Musikinstrument in diesem Podcast kommt und ich bräuchte halt ein 90 Sekunden Intro. Und das Einzige, was halt vorkommen müsste, wäre der Name des Podcastes und das ist Astrakulada.
Okay. Kannst du mir nach 88 Sekunden Bescheid geben?
Okay.
Astrakulada. Astrakulada. Ich weiß gar nicht, warum ich das so angefangen habe. Aber man weiß ja oft nicht, wie man etwas anfängt. Ein Podcast zum Beispiel. Bestenfalls mit einem Intro, das mindestens 90 Sekunden dauert und irgendwie den Titel des Podcasts beinhaltet. Astrakulada. Jetzt ist mir die Gitarre auch fast aus dem Schoß gefallen. Astrakulada. Ah, noch 5 Sekunden. Ja, wie gut. Dann habe ich mich ja kaum lächerlich gemacht und würde sagen, das war das Intro und los geht's.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Es ist Astrakulada-Zeit, wie ihr es ja gerade gehört habt. Das ist Folge 162 und Dani Hüttmann befindet sich immer noch auf der großen Seemannstour mit Marian. Die sind heute in Rostock und haben einen Off-Day, das heißt, ich bin hier alleine am 27.04.2023, aber nicht ganz alleine. Ich habe heute spontan jemanden auf Instagram gefragt, ob er nicht mal kommen würde, weil ich ihn auch irgendwie mal spontan bei einem Bier nebenbei, bei so einem Comedy-Wettbewerb gefragt habe, so ungefähr ein halbes Jahr her, ob er nicht mal vorbeikommen würde in so einem, ich habe auch einen Podcast, ist der Astra Schuhe Kasse war vorbeikommen. Und jetzt, wie ihr gerade mitbekommen habt, habe ich gesagt, möchtest du, dass ich heute gemein bin? Und er hat einfach ja gesagt. Meine Damen und Herren, heute für Sie, hier, live und direkt am Ohr, es ist Jan Betz.
Yes.
Hi Jan.
Hi.
Bezeichne ich dich als Komiker, als Comedian, als Liedermacher, als Lebemann oder als Typ, der mit einer Gitarre irgendwo hingeht, wo man gesagt wird, du musst hier Leute unterhalten?
Als Typ, der irgendwo hingeht, wo gesagt wird, ey, mach mal jetzt hier so ein 90 Sekunden Intro.
Das tut mir so leid. Ich hab sofort gemerkt, wie unangenehm dir das ist.
Nein, ich habe ja selber gesagt, sei gemein. Ja. Aber das war auch außerhalb dem, was ich mir vorgestellt habe. Aber das ist ja oft so bei gemeinen Sachen.
Möchtest du, dass ich den ganzen kompletten Podcast gemein bin? Oft schaffe ich es einfach, wirklich gute Safe Spaces aufzubauen für Themen, die vielleicht, wo man sagt, so, da muss man ja mit so einer Pinzette rangehen.
Also ich glaube, an sich darfst du gerne normal sein. Ich glaube, es ist zu viel jetzt. Also, nee, sei nicht die ganze Zeit gemein. Aber mit der Pinzette musst du jetzt auch nicht stets rangehen. Das ist schon okay.
Aber jetzt im Ernst, du bist Comedian. Du bezeichnest dich auf jeden Fall als Comedian.
Ich habe mich mittlerweile auf die Bezeichnung Comedy und Musik eingeschossen.
Weil du bist unterwegs und hast eine Gitarre dabei und singst Lieder, die oft vielleicht auch missverstanden werden.
Oh, das passiert in der Tat. Und ich erzähle aber auch Sachen und mittlerweile ist durchaus mein Hauptgeschäft Comedy. Das heißt, ich bin auf jeden Fall Comedian.
Aber du bist unter dem Namen Betz unterwegs.
Ja, genau.
Betz, einfach nur Betz. Also,
ja, das ist mein Nachname.
Yes. Ja, Jan, genau. Betz.
Ja.
Also, ja. Total cool. Bestimmt auch damals gewesen. Für Spitznamen.
Nee, also, oder weiß ich nicht. Aber kann Kinder man bestimmt auf jeden Fall geil sein. Rufen
als Lehrerin. So, Betz!
Ja, das jagt mir kalte Schauer über den Rücken, weil, ja genau, und nicht nur LehrerInnen können das rufen, sondern auch MitschülerInnen und ja, das wurde auch hinreichend getan.
Warst du ein Klassenkasper?
Manchmal, ja, durchaus.
Warst du ein gutes Kind in der Schule?
Bis zum 7. Schuljahr, ja, und danach in manchen Fächern immer noch und in anderen voll gar nicht.
Und wann kam dieser entscheidende Schritt, dass du zu deinen Eltern gesagt hast, Papa, Mama, ich habe eine total gute Geschäftsidee. Ich nehme meine Gitarre, erzähle witzige Geschichten und sing auch noch Sachen, wo nicht jede Person drüber lachen kann.
Ja, die Idee, oder also gesagt habe ich denen das vor, ich weiß gar nicht.
2 Monaten.
Nee, gar nicht, vor so.
Als die Internetseite fertig war.
Vor so 5 Jahren oder so.
Ja.
Vor so 5 Jahren. Und das war aber ein Moment, wo ich auch schon super viel aufgetreten bin und wo auch schon klar war, dass ich die Promotion, die ich schreiben wollte, hätte wollen, dass das nichts mehr gibt. Und dann gab's noch bestimmt so ein Dreivierteljahr oder Jahr, für mich war dann schon klar, oder auch meinen Eltern, dass ich jetzt den Job an der Uni aufgebe. Also ich habe ja Soziologie studiert in Jena und habe dann hier in Hamburg an der Bundeswehr-Uni du guckst
zurecht. An der Bundeswehr-Uni?
Genau, an der HSU. Ich habe Unis angeschrieben, weil ich dachte, da könnte ich gut arbeiten, weil ich in Jena schon als wissenschaftliche Hilfskraft und so gearbeitet habe.
Oh, für was?
Soziologie.
Was macht denn eine wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Soziologie?
Verschiedenes tatsächlich. Also ich habe am Ende für einen Professor gearbeitet und dann ist es Literaturrecherche, manchmal ein paar Sachen schreiben, Sachen aus der Bibliothek, also da auch super stumpf teilweise.
Klingt so ein bisschen, als wenn dein Job jetzt wegfällt, weil ChatGPT da ist.
Oh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, so. Also ich glaube, letztens noch mit einem Freund drüber geredet. Wir bewegen uns gerade in einer Grauzone, wo das noch überhaupt nicht reglementiert ist und wo es eigentlich so leicht sein könnte oder wahrscheinlich auch ist, Recherche zu betreiben oder auch Hausarbeiten zu schreiben und so.
Ja.
Weil, ja genau, ich glaube, jetzt ist das Wichtige, sich dann halt noch nach wie vor Thesen auszudenken und sich irgendwie ein Thema auszusuchen. Aber die Recherche, das kann man ja ratzfatz erledigen lassen und dann, da fällt ein großer Teil weg.
Hast du mal irgendwie in einem besoffenen Kopf mal mit deinem besten Freund so, ey, lass mal ChatGPT ausprobieren und mal gucken, ob ChatGPT einen guten Witz schreibt?
Also ich habe selber nüchtern und auch ohne besten Freund schon mal die Anfrage gestellt, dass es mir ein lustiges Lied schreiben soll. Also irgendwie Musikkomödie.
Wie lustig war dieses Lied?
Ja, nicht so lustig irgendwie. Also es ging immer um Weihnachten, warum auch immer. Und dann war es irgendwie immer so, ja, also keine Ahnung, die Pointen waren jetzt noch nicht. Aber ich habe bei KollegInnen gesehen, dass das mittlerweile schon einiges dazugelernt hat.
Ach so, wenn KollegInnen mit ihren so gesehen Daten, also mit ihrem ChatGPT schreiben und wissen, ChatGPT weiß, jetzt ist also, Kollege XY da am Start.
Ja.
Und schon ein bisschen was gelernt hat über die letzten 3 Monate. Und
ja, beziehungsweise das, was es gelernt hat, ist ja auch jetzt schon in alle anderen ChatGPTs eingeflossen, wenn ich das richtig sehe, oder ist dem nicht so?
Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, kennst du den Film Her?
Ja.
Mit Joaquin.
Ja.
Ja. Mit Joaquin Phoenix.
Ja,
ich glaube, der ist auch schon irgendwie 7 oder 8 Jahre alt, aber da geht's ja um ein Dienstprogramm, also so etwas wie Siri.
Genau.
Die gesprochen wird von der unfassbar hübschen und eloquenten und intelligenten und tollen Scarlett Johansson. Also es verliebt sich ein Typ in Scarlett Johansson, die Siri ist. Und bekommt dann irgendwann mit, dass sie nicht nur für ihn da ist, sondern sie halt alle Leute, die dieses Dienstprogramm haben, in dem Moment halt der Person das Gefühl geben, dass du Nummer 1 bist. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Aber wie schreibt man eine gute Pointe?
Warte, lass uns doch, boah, jetzt.
Entschuldigung, ich reise von einem Thema zum anderen. Mit was möchtest du denn gerne anfangen?
Lass uns eine gute Pointe schreibt man, indem man ein Setup macht und dann irgendwie das bricht und daraus dann eine Punchline zieht.
Das habe ich nicht verstanden. Meine Mutter würde jetzt sagen, was ist ein Setup und was ist eine Punchline? Die würde maximal an Bud Spencer denken und dusch.
Naja, oft ist ein Setup ist erstmal die Beschreibung einer Situation oder quasi die Informationen geben, die der Zuhörer braucht, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Und dann geht's darum, irgendwie einen Bruch zu erzeugen, weiß ich, dass irgendwas falsch verstanden wird oder so. Und dann daraus dann einen Witz zu erzeugen. Das Setup könnte sein, dass deine Mutter. Ach so, ja, okay, dann sind wir bei Weihnachten statt bei deiner Mutter oder was?
Ja, okay, gut, meine Mutter? Ja, meine Mutter?
Nein.
Meine Mutter zu Thema. Weihnachten.
Ja, genau.
Und meine Mutter zu Weihnachten ist in der Küche, hat eine Ente gemacht und freut sich, dass die ganze Familie vorbeikommt.
So.
So, die ganze Familie kommt vorbei und dann passiert etwas.
Mhm. Ist jetzt auch nicht so, als ob ich das beruflich mache. Wir sollten ChatGPT fragen, ob es daraus eine Pointe machen kann. Wobei ich jetzt einfach direkt, ich wollte schon immer mal die Punchline unterbringen, da hatte ich weder Setup noch sonst irgendwas zu, nämlich die Pointe ist einfach nur, kennst du noch dieses Bild oder diesen Ausschnitt von Mr. Bean, wo er diesen Truthahn auf dem Kopf hat? Siehst du? Du musst direkt lachen. Ich glaube nämlich auch, dass das eine super Pointe ist, wo alle direkt lachen müssen, allein weil das ist wie Pumpernickel. Das ist halt ein lustiges Wort oder in dem Fall eine lustige Vorstellung. Aber da bräuchte es jetzt noch ein Setup, was darauf hinhaltet.
Ist egal, weil es einfach nur witzig ist, dass Mr. Bean halt einen Truthahn auf dem Kopf hat.
Ja, und dementsprechend natürlich auch
Wusstest Cheats, du, dass das es so von Mr. Bean, glaube ich, nur zwei Staffeln gibt? Ich habe das Gefühl gehabt, das kam, als ich klein war, irgendwie jeden Tag irgendwo ein Mr. Bean-Sketch und habe gedacht, das ist unfassbar viel,
ja?
Mr. Bean geht. Aber es gibt, glaube ich, nur zwei Staffeln.
Das kann wenig sein, aber bei uns im Fernsehen kam das gefühlt immer nur Silvester und Weihnachten oder so.
Mr. Bean?
Ja.
Ich bin schon so alt, dass irgendwann ZDF das ausgelegt hat, dass es, glaube ich, jeden Mittwoch oder also in den Werktagen immer so einmal kurz, einmal nach dem Heute-Journal oder so.
Ja.
So 19:30. Bist du, mit welchem Komiker bist du angefangen? Weil ich habe, als ich ein bisschen recherchiert habe über dich, war es auch so, ne, wir sind die sieben großen KomikerInnen in Deutschland und dein Name war jetzt, okay, nicht mit dabei, aber auf der anderen Seite war auch jemand wie Kaya Jana mit dabei. Oder wie auch gedacht, so, das hat jetzt auch nicht so viel Wert. Kam mir sofort der Otto Walkes irgendwie in den Kopf und wie ich halt zu Weihnachten von meiner Mutter nach der Ente eine Otto Walkes CD in die Hand gedrückt bekommen habe. Otto Walkes Live.
Ach Quatsch.
Die zweite.
Okay.
Und ich weiß, dass ich mich mit meinem Vater da hingesetzt habe, da hingen wir da vor der Kompaktanlage und dass der so viele Punchlines rausgehauen, dass ich habe noch nie gesehen, dass mein Vater so gelacht hat. Also mein Vater war an sich halt kein lustiger Typ.
Ja.
Aber bei Otto Walkes und bei dieser Otto Walkes, die zweite, er hat sich bepisst vor Lachen und ich werde dieses Bild niemals mir aus den Augen aus meinem Gedanken verlieren, wie mein Vater mit mir vor Otto Walkes gesessen hat.
Aber fandst du es auch witzig?
Ja, es gibt noch so ganz viele unfassbar tolle Sachen wie Harry Hirsch, hier ist der irgendwie Harry Hirsch, wir haben hier den Reporter Harry Hirsch. Hören Sie mich? Nein. Verstehen Sie mich? Nein, ich verstehe Sie nicht. Nein, aber verstehen Sie mich? Nein, ich verstehe Sie nicht. Ja, keiner versteht mich. Also so bescheuerte Ich bin dein Föhn. Also so ganz bescheuerte Sachen. So bin ich irgendwie an die Comedy gekommen und fand das, glaube ich, damals total witzig.
Also ich habe, glaube ich, von Otto habe ich einen der Filme zuerst gesehen. Ich weiß gar nicht, Otto der Film wahrscheinlich. Und den fand ich lustig. Ansonsten, meine kleine Schwester hatte früher eine CD von Hennes Bender. Der hat ganz am Anfang sein erstes Programm hat er auf CD mal rausgebracht.
Was für ein Move hatte Hennes Bender? Ich kenne Hennes Bender gar nicht.
Schwer zu beschreiben, wenn man ist auch immer noch jetzt nicht der Größte, war damals noch ein bisschen dicker, hat eine Brille und sieht, also er ist jetzt nicht George Clooney, was auch jetzt so ein Scheißvergleich ist, aber der hat lustige Sachen dann gemacht oder der hat Stand-Up tatsächlich gemacht und das fand ich gut. Aber ansonsten hatte ich jetzt mit Comedy gar nicht so viel am Hut, ehrlich gesagt.
Also du hast keine Comedy-Show organisiert irgendwann in der 9. Klasse, wo du auf die Bühne gegangen bist und Witze erzählt hast, die du aufgeschnappt hast
bei der
Skatrunde deines Vaters?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe in der 9. Klasse Schlagzeug in der Band aus unserer Jahrgangsstufe gespielt. Also ich bin eher über das Musikding zur Comedy gekommen.
Also hast du halt auch noch weiter irgendwann Musik gemacht und warst in so einer geilen Indie-Band, die damals Mumford & Sons cool gefunden haben und bist dann durch Deutschland gereist?
Nee, also ich war durchaus Schlagzeuger in
einer geilen Indie-Band. In
ja, also für die Zeit, in der wir das gemacht haben, war das schon richtig, also wir hatten großen Spaß.
Wie hieß dir?
Park & Sun.
Parkinson.
Ja.
Welche Zeit war das? 2000
Das war dann während dem Studium und das war dementsprechend eine gute Frage. Das muss ja jetzt, was haben wir jetzt, 23, also 2012.
Gehörtest du dann zu den Schlagzeugern, die ein Mikrofon hinten in der Ecke gehabt haben, mitgesungen haben und aber auch die Ansagen übernehmen musstest?
Ja, nicht nur musste, sondern das wollte ich auch. Hm. Also ich habe teilweise zweite Stimmen gesungen irgendwann und wollte auch in die Ansagen mindestens involviert sein. Ja, und das...
Wie fand das der Frontsänger?
Es waren letztlich zwei, also ein Frontsänger und eine Frontsängerin, die dann jeweils auch Gitarre und einmal Bass gespielt haben. Und die fanden das okay.
Hast du zwischendurch meinen Gag rausgebracht?
Und ja, ich habe tatsächlich ja bei einem unserer allerersten Auftritte, wo wir alle drei Lieder, die wir hatten, gespielt haben. Und weil ich als Schlagzeuger auch wirklich aufgeregt war, haben wir doppelt so schnell gespielt wie sonst und waren dementsprechend auch doppelt so schnell fertig. Aber ich habe noch einen scheiß Witz erzählt, den ich irgendwo gelesen habe. Ja, durchaus.
Aber wie bist du dann in die Comedy-Richtung gekommen? Also wie ist das passiert, dass du gesagt hast, okay, alles klar, die schöne Indie-Band, die streiche ich jetzt?
Also mit der Band, das ist zum Ende des Studiums so auseinandergegangen und mit dem Gitarristen der Band habe ich dann noch weiter Musik gemacht und zwar als Duo und da haben wir beide Gitarre gespielt oder ich erst so Cajon oder Gitarre und haben beide gesungen und dann gab's da auch schon Songs, die eher lustig waren, also noch nicht auf Comedy getrimmt, so wie ich es jetzt dann je nachdem machen würde, aber es gab auch lustigere Songs und die Ansagen dazwischen waren je nach Tagesform auch lustig oder halt manchmal aber auch nicht. Und dann ist das mit dem, wir sind quasi zusammen nach Hamburg gezogen und als das dann auseinandergegangen ist, habe ich nochmal angefangen, alleine Programm zu schreiben, bin zu unfassbar vielen Open Mics gegangen und hatte und habe nach wie vor Songs, die halt lustig sind und andere Songs, aber auch die eigentlich nicht, also nicht nur eigentlich, die nicht lustig sind. Und habe dann aber auch festgestellt, dass es möglich ist, Ansagen nicht nur je nach Tagesform lustig zu gestalten, sondern dass es eben sowas wie Stand-up-Comedy überhaupt gibt und dass man das üben und lernen und trainieren kann. Und da habe ich ziemlich viel Zeit und Energie investiert, um darin dann auch besser zu werden.
Bist du spontan?
Also jetzt nicht spontan, um gutes Intro rauszuhauen oder so.
Nein, das ist so, aber, so meine ich das nicht. Bist du ein Comedian, der spontan auf die Reaktion der Leute eingeht?
Ja.
Oder bist du jemand, der sich sehr an seinem vorgeschriebenen Programm hält?
Ich würde sagen, im Vergleich auch zu, dass ich sehr spontan bin, heißt, es gibt natürlich quasi Sets oder Songs oder Geschichten, in die ich übergehen kann und von denen ich weiß, die habe ich. Und dann gibt es super viele, also ich habe halt super viel schon auf der Bühne gestanden und gespielt. Und das heißt, da gibt es dann Situationen, die ich schon mal so ähnlich hatte und wo ich dann danach dachte, oh, da hätte ich lustiger reagieren können. Und aber an sich, ich versuche schon, mich spontan darauf einzulassen, was da gerade passiert im Raum.
Okay, dann komme ich jetzt und bin wieder gemein. Mhm. Oh Gott, ich fühle mich richtig, hätte ich das bloß nicht gesagt. Du hast, als ich wieder das Wort gemein gesagt habe, hast du deinen Blick so ganz leicht und traurig auf das Bier gesenkt, was ich da vorne hingestellt habe. Und einfach nur gedacht, so, warum habe ich mich auf diese Scheiße hier eingelassen? So ein Mist,
ich saß zu Hause und habe mein Instagram geöffnet, weil man sein Instagram ja einmal mal öffnen muss am Tag. Und dann habe ich da so reingeguckt und dann hat so geschrieben und jetzt bin ich da und jetzt
musst du mit der Scheiße zu mir.
Jetzt, nee,
jetzt ist der Scheiße dir. Also, ich möchte natürlich wieder, dass du Gitarre spielst. Die Viertelstunde ist um. Jede Viertelstunde muss einmal die Gitarre in die Hand genommen werden für diesen Podcast. Ich habe das Gefühl, das ist ein guter Rhythmus. Und normalerweise gibt es jetzt hier auch einen Jingle von einer Rubrik, die heißt Das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Das letzte Mal, als ich aus vollem Herzen geweint habe.
Boah, meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben und in dem Kontext mehr als einmal.
Aus der Kategorie, diesen Satz möchte ich nicht mehr hören. Comedian zu Comedian.
Schönes Set.
Fan zu Comedian.
Kannst du davon leben?
Veranstalterin zu Comedian.
Kommt deine Familie noch oder bleiben das so wenig Leute?
Eine meiner ersten Nummern, die ich aus heutiger Sicht total peinlich finde.
Ich habe mit Van Fab Lila, so hieß dann das Duo, in dem ich mit dem Gitarristen gespielt habe, dafür habe ich mal einen Song geschrieben, der heißt Porno und Respekt. Und aus heutiger Perspektive, also der Bruch war schon da drin irgendwie, aber letztlich ging es mehr um Porno als Respekt und ich glaube, den würde ich so, ja.
Im Alltag lache ich herzhaft, wenn
ich andere Künstler wie zum Beispiel David Weber höre.
Für diesen Witz habe ich mich am Ende einer Show entschuldigt.
Ja, es war nicht wirklich ein Witz, aber ich bin nach München gefahren zu einer Show oder wurde eingeladen für gar nicht so viel Geld, aber weil ich den Veranstalter kenne, dachte ich, ach komm, mach ich. Bin tatsächlich mit Haki aus dem Hörsaal bin ich hingefahren. Haki ist nicht mitgekommen, ich bin angekommen, dann waren da 6 Leute oder so. Ich habe am Ende gespielt und bis dahin waren die 6 Leute schon sehr, sehr unaufmerksam. Und dann hat eine Frau sehr oft reingequatscht und war sehr laut, was total nervig war. Und ich war aber sowieso auch müde und angespannt. Und dann hat sie während einem Song oder während ich was gesagt habe, gesagt, irgendwas von wegen jetzt spiel oder mach weiter oder irgendwie so. Und das ist immer, das mag ich nicht. Und dann habe ich gesagt, was man da so sagen könnte, nämlich du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht meine richtige Mutter. Und dann hat sie gesagt, doch, oder vielleicht doch oder so. Und dann habe ich darauf nochmal was, und zwar so aus der Hüfte, ohne drüber nachzudenken, einfach was mega Dummes gesagt und habe mich am Ende dafür entschuldigt.
In diesen Momenten möchte ich die Flinte ins Korn werfen.
Wenn Corona ist und ich auf einmal irgendwie zu Hause sitze.
Ein Satz meiner Eltern, der mich immer noch zur Weißglut bringt.
Das ist mal wieder typisch.
Ich schreibe die besten Gags, wenn ich...
Wenn ich ganz leicht einen Sitzen hab, ein bisschen verzweifelt bin und das dann aber irgendwie umschlägt in so eine, ach komm ey, jetzt ist doch auch, und dann fließt es manchmal.
Ist geil, das ist die Melancholie des traurigen Mannes, der alleine aus der Bar nach Hause geht.
Ja.
So klingt es so ein bisschen.
Ja,
das ist ein Zitat aus Vanilla Sky.
Okay.
So fühlt sich, das kann ich aber so voll nachvollziehen.
Irgendwie auch mit Energie so gekoppelt. Mhm. Und dann halt, ich glaube, da das sind Momente oder es ist hilfreich, wenn einem in dem Moment auch manche Sachen egal sind. Und dann fließt das irgendwie nochmal anders, so das Kreative. Dann sind da noch nicht so die Gedanken, oh, aber was ist wenn und müsste ich nicht und weiß ich nicht. Sondern da ist dann mehr so, ach, hau raus.
Welcher prominente Schauspieler spielt in dem Film Bats, für immer leer gelacht, die Hauptrolle des Jan Bats?
Elias Mbarek. Ja, nein, weil ich auch will, dass der Film erfolgreich wird. Ja,
Kassenmagnet wollte ich gerade sagen.
Ja, eben. Das soll ja ein Knaller werden.
Richtig, und Til Schweiger führt Regie.
Ja. Es dauert eh noch ein paar Jahre, das macht seine Tochter.
Kinder finden mich im ersten Moment.
Okay.
Auf einer Date Night hält mich die gegenüber sitzende Person in den ersten 10 Minuten für
verrückt.
Ein Pastor, Julian Reichelt und Björn Höcke sitzen in einem Flugzeug.
Ja. Kann gut sein.
Ach so, ich dachte, du könntest den beenden.
Ach so. Will ich eigentlich gar nicht. Keine Ahnung,
Ich hab's gerade aufgeschlagen. Soll ich ChatGPT mal fragen?
Ja, klar.
Mache aus diesem Satz einen Witz.
Ich erzähle in der Zeit nochmal ganz kurz das, was ich ganz am Anfang aufgeschlagen habe. Nämlich, ich war da an dieser Bundeswehr-Uni und dann habe ich aufgehört, da zu arbeiten, weil ich eh schon immer mehr aufgetreten bin. Und dann habe ich mit meinen Eltern noch lange darüber diskutiert, ob ich nicht einen anderen Job mehr suchen sollte. Und bin dann aber auch so viel aufgetreten, dass ich das dann nicht gemacht habe. Und seitdem mache ich irgendwie Comedy und Musik. Und bald wahrscheinlich nicht mehr, weil dann ChatGPT für mich Comedy und Musik macht. Ist halt jetzt so diese Grauzone, wo ich hier noch im Podcast bin. Aber eigentlich ChatGPT wahrscheinlich besser darin wäre.
ChatGPT sagt, ich versuche mein Bestes.
Okay. Oh, siehst du, ich habe gesagt, ich will das glaube ich, gar nicht. Und ChatGPT sagt, ich versuche mein Bestes. Also, naja, ich finde, das ist ja schon, also da sieht man schon mal einen der Unterschiede. ChatGPT ist top motiviert und ja. Ich bin zwar motiviert, aber scheue mich auch.
Ein Pastor, Julian Reichelt und Björn Höcke sitzen in einem Flugzeug. Der Pastor sagt, lasst uns beten, dass wir sicher zu unserem Ziel ankommen. Julian Reichelt sagt, ich werde gleich einen Artikel darüber schreiben, wie unzuverlässig Fluggesellschaften sind. Björn Höcke sagt, ich werde gleich einen Artikel darüber schreiben, wie Flüchtlinge unsere Luftfahrtindustrie bedrohen. Der Pilot unterbricht sie und sagt, bitte halten Sie Ihre Gurte fest, wir landen jetzt in der Witzlosigkeit.
In der Witzlosigkeit?
Naja. Mir fällt gerade was auf. Das muss ich jetzt mal kurz zugegeben. Als ich dich eingeladen habe, ne, man lädt ja Menschen ein und man denkt so in bestimmten Schubladen. Und ich habe dich eingeladen und habe gedacht, das wird jetzt irgendwie so ein aus der Hüfte geschossener, lustiger, witziger Podcast. Und habe dann überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass es auch irgendwie tiefer gehen könnte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich halt die ganze Zeit versuche, aus dir den Witz rauszupressen, wie aus so einer, Zitrone, wenn man sich halt gerade irgendwie, keine Ahnung, einen Zitronentee macht. Und das tut mir unfassbar leid, weil du so unfassbar viele Sachen sagst, die halt auch tiefergehend sind. Weil ich kenne dich jetzt ja nur, wie du auf der Bühne bist und war mit dir noch niemals so in so einem privaten Gespräch und habe dann schon 3-4 Momente gehabt, wo ich gedacht habe, vielleicht ist meine Stimmung gerade nicht die richtige, um dir ein gutes Gefühl zu geben. Das musst du nicht beantworten. Also wenn du es beantworten möchtest, kannst du es natürlich machen. Aber ich merke das gerade selber. Und das tut mir halt wahnsinnig leid. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch gemerkt habe, all das, was ich jetzt vielleicht heute mache, ist vielleicht nicht, also vielleicht ist mein Ziel nicht, so einen witzigen Podcast zu machen mit jemand, der Comedian ist, sondern vielleicht ist mein Ziel, müsste eigentlich sein, einen guten Podcast zu machen, egal ob der jetzt witzig ist oder ob der nicht witzig ist, um dich halt als Menschen da, also wiederzugeben.
Das finde ich einen sehr fairen Einschub und bin gerade selber ein bisschen, ich glaube, ich saß gerade hier und dachte, oh, sei anders. Weiß nicht, witzig oder nicht, aber Hauptsache anders, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ggerade nicht in der, ich meine, wir haben mittags 5:30 und wir.
Ey, nee, aber das ist vollkommen okay. Aber
du musst dich auch nicht entschuldigen.
Also, nee, das ist nicht entschuldigen. Nee, du nimmst jetzt die Entschuldigung an!
Ja, nehme ich ja. Also, ja, nehme ich voll. Hab ganz vielen Dank, dass du überhaupt, weil jetzt fühle ich mich gerade weniger unwohl als davor.
Siehst du? Und das habe ich nämlich voll gemerkt. Vielleicht haben das die Hörerinnen halt auch gemerkt, dass in irgendeiner Form du dich halt unwohl fühlst. Man kann ja immer über dieses Gespräch, weißt du, was ich richtig doof gefunden habe, als ich gerade die 12 Fragen gestellt habe. Die erste Frage war eigentlich, witzig gedacht so, ne? Aber du hast das ziemlich Ehrliches gesagt und du hast halt gesagt, dass...
Was war die erste Frage?
Die erste Frage war, wann du das letzte Mal herzhaft geweint hast. Und dann hast du halt gesagt, nach dem Tod meiner Mutter.
Ja.
Und irgendwie die dritte oder vierte Frage war dann so, ja, was geht dir halt auf den Sack, wenn deine Eltern das zu dir sagen? Ich habe einfach gemerkt, so all das, was du jetzt halt gerade machst, geht in so eine Richtung, wo ich denke, Alter, was, so, hier spiel noch mal das. Und das, im Prinzip fühle ich mich jetzt nicht anders als die alte Frau, die in München da sitzt und sagt so, hier, Affe klatsch.
Schon eine junge Frau. Tatsächlich.
So. Und meine erste Assoziation war, als du das gesagt hast, dass ich sofort an meinen Vater gedacht habe. Also, es gab so eine Zeit, da ging es mir richtig, richtig gut. So, auch als Künstler ging es mir so richtig gut, so als Musiker. Ja. Da ist viel gelaufen, man ist irgendwie mit der Band gechartet, da war voll viel Energie, wo man gedacht hat, da passiert jetzt richtig etwas. Mhm. Und wir waren dann wieder im Studio und haben ein neues Album geschrieben und es war alles geil und so. Und ich weiß, wie ich auf einer Party gesessen habe, meinem besten Freund gesagt habe, weißt du was, mir geht's gerade richtig, richtig gut, so gut, wie es mir noch lange nicht mehr ging. Und 8 Stunden später hat meine Schwester angerufen und hat gesagt, Papa ist tot.
Oh nein.
Und ich weiß noch, wie ich mich danach gefühlt habe. So, meine Hände waren taub, alles war taub so. Und ich war in Hamburg. Meine Eltern wohnen irgendwie 90 Minuten mit dem Auto Richtung Cuxhaven runter. Und ich weiß, dass ich ins Krankenhaus gefahren bin und wie das Gefühl war, halt ins Krankenhaus zu gehen und wie es halt das Gefühl gewesen ist, halt meinen toten Vater halt im Krankenhaus zu sehen und auch zu merken, so, also angefasst und wirklich dieses Kacke. Der ist ja tot. So ist ja, der steht halt ja. Nicht wieder auf, so. Und auch noch mit so einem komischen Prozess, so dass man sich halt das letzte Mal irgendwie gesehen hat in so einem Familienstreit und wo mein Vater halt so gewitzelt hat, ja, aus Spaß will ich halt die AfD. Und ich so, Digga, du bist doch bescheuert und du hast mich halt als Sohn und so und weißt, was mein Job ist und wie ich halt, zu was ich halt stehe. Und er halt nur so gewitzelt hat und dann, dass man so 3 Monate lang nicht miteinander geredet hat und dann.
Ja, weil er das als Witz gesagt hat?
Ja, weil er es als Witz gesagt hat. Das war nicht wirklich witzig, aber es hat mich so verletzt, dass er es gesagt hat, weil er ja wusste, ich spiele in einer Band, die sich halt viel mit Politik auseinandersetzt, obwohl es halt nur eine Popband ist und ich habe mich viel für Hanseatic Help eingesetzt in der Zeit, auch gerade das Geflüchteten-Thema war ein großes Thema irgendwie, Syrien war gerade am Start, ich habe unfassbar viele Theaterprojekte mit Geflüchteten und sowas gemacht und dann zieht er so einen Witz und dann habe ich halt 3 Monate lang nicht mit ihm gesprochen.
Krass.
Und halt auch jedem Kontakt aus dem Weg gegangen.
Ja.
Und dann ist das Erste, was du dann halt hörst, scheiße, Papa ist tot. Und du hast keine Möglichkeit.
Oh, fuck.
Du hast keine Möglichkeit mehr, dich zu entschuldigen.
Oh Gott.
Und so, das war so irgendwie mein einziger Wunsch, scheiße, warum haben wir nicht mal noch ein geiles Gespräch irgendwie miteinander gehabt, so. Und ich weiß, dass es halt auch als Künstler voll was mit mir gemacht hat. Mhm. Also, zu schreiben und so eine Unbedarftheit zu haben, war viel schwieriger. Und also man hat nicht mehr diese Unbedarftheit, wenn so etwas passiert ist, wie noch vorher, wenn zum Beispiel beide Elternteile leben. Oder wenn ein Prinzip eigentlich noch alle noch da sind, die man halt einfach gerne hat. Da musste ich gerade halt dran denken. Vor allen Dingen, weil auch in der Zeit, ne, war halt noch nicht TikTok und war halt noch nicht Reels, aber wir haben unfassbar viel Content gemacht, wo wir Interviews gegeben haben für bestimmte Magazine und auch für YouTube, wo wir über das Album gesprochen haben. Und eine Person, die mir sehr nahe steht, hat das zum ersten Mal gesehen und hat gesagt, ich habe dich noch niemals so lachen gesehen wie in diesem Interview. Warum lachst du nicht mehr so? Ich weiß, es war halt eine andere Zeit, es war halt leichter. So, nee, also ich habe halt irgendwie immer noch meinen Humor und kann über bestimmte Sachen halt sprechen, aber so eine gewisse Leichtigkeit fehlt halt manchmal. Und man nimmt diese Tiefe, nimmt man manchmal irgendwie so auf die Bühne, finde ich halt auch mit. Und meine Dozentin, ich habe Schauspiel studiert, hat zu mir gesagt so, ey, egal was halt ist, du gehst auf die Bühne, auch wenn es vielleicht ein Scheißtag oder sowas ist, du spielst halt für jemanden. Und wenn die Person auch überhaupt gar nicht vielleicht mehr da ist, sondern du machst das für jemanden. Und wenn du auf die Bühne gehst und ne, auch gerade da war ich mit ihr im Gespräch, auch wenn dein Vater dich jetzt nicht mehr sehen kann, gehst du auf die Bühne und spielst halt für deinen Dad. Also nochmal an diesem Anfang, ich hab dich auf der Bühne gesehen und ich habe so im Astra Smalltalk mit dir halt gesprochen und trotzdem steht halt vor mir jemand, der so eine unfassbare Tiefe in sich hat und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich gar nicht darauf eingegangen bin, sondern halt einfach nur den platten Witz von dir haben will.
Also erstens, die Entschuldigung war ja schon angenommen, dann danke, dass du jetzt deinerseits das aufgegriffen und von der Situation oder davon erzählt hast, wie du, das ist auch tatsächlich unfassbar traurig, dass da gar kein Gespräch da mehr stattgefunden hat vorher mit deinem Vater.
Ja.
Und ich glaube, und das war nämlich ja auch eine der Fragen, wann ich herzhaft lache. Und klar, es gibt, wie du eben schon gesagt hast, man lacht manchmal oder es, was heißt manchmal, es gibt auch Situationen, die ich wirklich auch lustig finde und so. Aber es ist die Leichtigkeit und auch die Naivität von vorher ist auch in dem ganzen Corona-Bums so ein bisschen verloren gegangen. Das ist für mich alles eine Suppe. Ich hatte dann noch am Anfang von Corona eine Psychose und war in der Klinik. Danach ist meine Mutter krank geworden und das war so ein Prozess von circa einem Jahr, bis sie dann verstorben ist. Und jetzt ist so mittlerweile 2 Jahre später ist Corona vorbei und Leute sagen, ja, ist ja eigentlich alles wieder wie früher.
Nee, ist es nicht.
Aber irgendwie hart nicht. Ey. Also für mich, also ja. Und ich glaube, von daher, das spielt so alles zusammen. Und auf der Bühne habe ich voll gelernt und mir so viele Videos, also ich filme viele Auftritte mit oder habe die Tonspuren davon und ich weiß genau, wo ich, je nachdem, wenn ich einen Scheißtag habe, wo ich selber aber lachen muss, damit der Gag funktioniert.
Ja.
Oder damit, also ja, genau. Das heißt, da gehört auch Schauspiel dazu. Wobei manchmal lache ich auch, weil ich, also auf der Bühne geht's mir noch am besten so, sag ich mal. Aber ja.
Ist das nicht weird, dass es einem auf der Bühne dann richtig gut ging? Also richtig gut geht?
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es mittlerweile so ziemlich viel darüber nachgedacht, warum dem so ist. Und glaube, also auf der Bühne fällt es, glaube ich, leichter Sachen beiseite zu schieben, es gibt ein klares Ziel. Heißt, auf der Bühne denke ich nicht darüber nach, oh, muss ich nicht eigentlich auch noch 1000 andere Sachen machen und überhaupt und Social Media und sondern auf der Bühne, da weiß ich, was ich zu tun habe und was ich tun möchte und kann, ohne währenddessen aufs Handy zu gucken und ohne mich ablenken zu lassen, mich darauf konzentrieren, was da jetzt gerade geschieht, auch im Zweifel nämlich spontan in dem Moment. Und außerdem, für mich selber, glaube ich, ist auf der Bühne das Schöne, ich habe ein Mikro oder auch ohne Mikro, ich habe die Aufmerksamkeit von den Leuten und die Gelegenheit, mich zu erklären und meine Sachen zu machen und das gefällt mir, glaube ich.
Kannst du dich noch an den ersten Gig erinnern, den du nach der Situation Corona und nach der Situation Tod deiner Mutter gespielt hast?
Ja, also bei mir ging das quasi so über, ich habe dann während Corona oder am Ende von Corona angefangen, auf so Kreuzfahrtschiffen zu spielen als Gastkünstler. Mhm. Das war alles erst ziemlich konfus, weil ich auch generell erstmal gerade wieder klarkommen musste auf der Bühne, aber das lief okay. Tatsächlich hatte ich auch in anderen Situationen vorher schon oder seitdem, es ist so, klar, es befreit ist immer besser, aber auf der Bühne, das gelingt mir schon, dann den Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt ist aber Bühne. Und dann
geht es.
Ja, voll. Tatsächlich. Das ist auch manchmal, ist es so ein bisschen, fühlt man, also, oder ich fühle mich danach dann manchmal auch so ein bisschen schäbig. Ja, nein, wirklich.
Also, warum fühlst du dich schäbig?
Naja, keine Ahnung, weil das dann auf der Bühne geht das dann, das so voll auszublenden. Und dann denkt man so danach, boah, ich habe einen Witz gemacht, der zum Beispiel meine Mutter, die kommt darin, also es ist eine ausgedachte Geschichte so, aber das kommt dann darin vor. Und das fällt einem in dem Moment auf und dann dachte ich, nee, ich zieh durch jetzt. Ich mache jetzt weiter. Also ich erzähle jetzt die Story so und dann ist gut. Und dann, wenn der Auftritt vorbei ist, denkt man so, boah, ja, seltsam.
Also du machst einen Witz, in dem deine Mutter, oder erzählst einen Gag, in dem deine Mutter mit da drin ist, also aus der Vergangenheit, oder tust du noch so, als wenn sie leben würde? Also gehst du offen damit halt um, dass deine Mutter gestorben ist, oder ist
bei,
es
so? Bei Shows ist, oder so nicht, nee. Also da habe ich das tatsächlich, und auch ansonsten, nee. Oder gerade bei Comedy-Shows nicht, nee.
Ich meine, dann kann man ja mal rüber gucken hier zu den anderen kleinen StraßenkünstlerInnen. Hier Thorsten Sträter, der macht das ja sehr offen. Zum Beispiel, der geht ja sehr offen auch mit seiner Situation um, die er damals ja auch schon mit Kurt Krömer diskutiert hat, also mit der Depression, die er hatte und auch, dass seine Mutter gestorben ist. Also der geht ja offen mit seinem Privatleben um und es wirkt immer, also es wirkt niemals aufgesetzt, sondern es wirkt immer so, dass man das Gefühl hat, dass die Person gegenüber, also einer oder eine von uns, also also jemanden das Gefühl gibt, der unten vielleicht sitzt, ja, die Person da oben auf der Bühne versteht mich. Also es ist nicht nur eine Kunstfigur, sondern der ist auch Comedian und erzählt jetzt Witze, aber durchlebt halt auch genau die gleiche Scheiße, die ich halt auch habe. Probleme mit im Privatleben, Probleme mit der Psyche, vielleicht auch mal ein Bein gebrochen, vielleicht auch mal das Finanzamt ist halt, klopft halt an der Tür und so. Aber deshalb fühle ich mich irgendwie wohl, weil dieses halt auch thematisiert und nicht komplett Kunstfigur ist. Ja. Und ich meine, also Kurt Krömer thematisiert das ja sehr, sehr oft auch in seinem Podcast, also dass diese Situation, die er halt hatte. Und so kann man ja anderen Menschen auch das Gefühl geben, man ist nicht allein. Also du bist nicht allein.
Also das stimmt schon. Ich glaube aber zum Beispiel bei Kurt Krömer hat das auch erst thematisiert, als er sich zum Beispiel Hilfe in Anspruch genommen hat.
Ja.
Ich glaube, es gibt Sachen, da da muss man erstens, man hat so wenig Erfahrungsschatz, wo man sagen kann, ah ja, das mache ich so und so, weil die Situation hatte ich ja schon mal. Mhm. Und ich glaube, dann geht es erstmal, oder für mich ging es jedenfalls erstmal darum, rauszufinden, wie gehe ich denn selber mit irgendwas um, bevor ich irgendwen anders da reinlasse. Gerade auf der Bühne oder so war für mich auch das war erstmal nicht getrennt, um jetzt nur Kunstfigur zu sein und mich da vor Leuten zu verschließen, sondern das ist ja erstmal was sehr Privates, mit dem ich selber so klarkommen will und möchte und wo ich dann nicht wusste oder nach wie vor nicht weiß, gehört das auf die Bühne, in welcher Form gehört das auf die Bühne Und bei einem Comedy-Auftritt von einer Viertelstunde, den leite ich nicht damit ein. Ich habe es neulich tatsächlich, also ja, ich habe es neulich bei einem Open Mic, habe ich was gemacht, was ich überhaupt mit dem ganzen Corona, Psychose, meine Mutter-Thema auseinandergesetzt hat. Und dass ich das gemacht habe, war eine riesige Überwindung und war dann auch gut so, aber ich glaube, um das überhaupt machen zu können, muss da auch erstmal so eine gewisse Distanz stattfinden. Also sprich, direkt danach, weiß ich nicht.
Wie viel Jan steckt denn in Bats drinne, der denn auch mal auf der Nightwash-Bühne steht?
Sehr, sehr viel. Also, oder andersrum. Ich würde sagen, die Frage müsste quasi umgedreht werden. Wie viel Bats steckt in Jan? Bats ist halt quasi dann ein Teil von Jan. Das heißt, das bin schon ich, der dann da steht, aber jetzt nicht ich im Kompletten oder im Ganzen, sondern ich mit den Teilen, die ich jetzt auf der Bühne präsentieren möchte.
Kommt es denn oft vor? Also sagen wir mal so, du bist kontinuierlich sehr oft auf der Bühne, was ja dann auch mal stattfindet. Wenn du gut gebucht bist, hast du ja teilweise, dass du dann halt vielleicht auch mal 7, 8 Tage hintereinander auf der Bühne stehst. Mal größer, mal kleiner, whatever. Merkst du denn, dass Teile von Bats auf einmal denn zu Jan werden?
Das habe ich vor Corona tatsächlich gemerkt. Da war das so, dass ich aus der lustigen, ich sag mal, Rolle oder aus dem, okay, ich denke in Pointen, dass ich ja gar nicht mehr rausgekommen bin. Nee, wirklich. Da hättest du mir erzählen können von deinem Vater und ich hätte irgendeinen Witz gemacht. Auch nicht, um dich zu verletzen oder so, sondern aus dem Bedürfnis heraus, okay, ja, aber das muss doch hier jetzt, das muss doch jetzt witzig werden.
Kann ich auch verstehen. Es gibt so eine Eigenart von mir, dass ich auch, wenn Menschen etwas sehr Privates erzählen, dass ich trotzdem manchmal halt noch einen blöden Spruch halt rausgehauen habe. Also besonders halt so Anfang 30er, weil ich bekannt dafür, dass egal was halt gerade gesagt worden ist, du kriegst halt immer einen blöden Spruch von mir. Aber der war halt niemals so gemeint im Sinne von, ich möchte dich gerne verletzen, sondern hey, lass uns die Stimmung mal ein bisschen nach oben bringen.
Ja, genau, voll. So. Also ich glaube, so das Bedürfnis, Menschen aufzumuntern, ist auch in mir tief verankert. So? Nee, ist wirklich so. Ich habe letztes Wochenende in Leverkusen und Düsseldorf Nightwash gespielt und war dazwischen tagsüber für 3 Stunden oder so bei meiner Oma. Und die ist 94, da gibt es verschiedene Gründe, warum es ihr nicht gut geht. Und
also ein Grund ist ja auch, dass sie 94 ist, weil 94
zum
ist
halt Beispiel, so, eine, ey, auf
weil 94 jeden, jetzt so ein Alter, wo man sagt so, hey, das ist vollkommen in Ordnung, dass es dir nicht mehr gut geht.
Genau. Und egal, was du der sagst,
also
wenn du der sagst, ja, ich hatte gestern Abend, ich habe in Leverkusen gespielt und da waren irgendwie 300 Leute und es hat richtig Bock gemacht und es war richtig schön. Und dann sagt die, ja, furchtbar, ne? Es gibt nur noch so wenig Schönes. Das ist wirklich, also, und dann merke ich so, wie das, okay, und dann ist das so, dann ackert man. Also oder ich.
Sie sagt es nicht, um dich aufzuziehen, sondern sie hat so eine gewisse Melancholie, so eine Altersmelancholie drin.
Absolut, genau. Also wie gesagt, egal was du da sagst, das ist am Ende irgendwie schlecht. So. Jedenfalls war das jetzt am Samstag so.
Ja.
Und oder am Freitag. Und da habe ich gemerkt, wie ich mich die ganze Zeit dagegen gestemmt habe und immer so dann und Witze gemacht habe und versucht habe, die dann auch irgendwie da rauszuholen. Und wie ich nach 3 Stunden gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht gehe oder losfahre, dann ist für heute Abend auf der Bühne in Düsseldorf nichts mehr da. Ich muss jetzt gehen. Ich muss mich jetzt verabschieden, weil sonst stehe ich heute Abend auf der Bühne und selbst wenn ich mein festes Programm einfach nur, was dann quasi so die Mindestanforderung an mich selber ist, einfach nur das feste Programm abzurufen, aber dann werde ich da stehen und selber nach jedem Gag nochmal so sagen, ja, oder ist das nicht eigentlich, weiß ich nicht.
Das ist
und
ja fürchterlich.
Das ist nicht gut. Und da habe ich gemerkt, okay, meine eigene positive Energieflasche ist fast leer und den Rest brauche ich noch.
Hast du einen Weg gefunden, die zu schützen?
Ich bin nicht gut darin, die zu schützen tatsächlich, weil, wie eben schon gesagt, das Bedürfnis aufzumuntern ist tief in mir verankert.
Ja.
Und dementsprechend, und es fällt mir total schwer zu sagen, ey, das ist mir jetzt zu viel. Oder auch da dann zu sagen, hey, ich fahre jetzt. Oder Von daher, aber ich mach meine Therapie hilft mir, indem meine Therapeutin mir sagt, überhaupt, es ist okay, die zu schützen. Weil ich glaube, das ist so die Frage, um die es dann bei mir kreist. Ja. Also weil man weiß ja manchmal selber nicht genau, wie viel ist da noch drin in dieser Energieflasche und braucht ich das jetzt dringender oder die andere Person. Und ich glaube, mir hilft es jedenfalls, da vermittelt bekommen zu haben, also jedenfalls manchmal, dass es okay ist, da Grenzen zu ziehen und Energie für sich selber zu behalten. Mhm. Und nicht zu sagen, ah komm, was soll ich damit, nimm.
Wie füllt man dann, oder wie füllst du diese Energieflasche wieder auf?
Eigentlich, ehrlich gesagt, durch positive Situationen, so. Mhm. Also zum Beispiel der Auftritt in Düsseldorf, also der Auftritt ist gut gelaufen, aber die Energieflasche wurde gefüllt, als ich im Backstage auf die KollegInnen getroffen bin, die ich auch gerne mag. Und das
geiles Set.
Freunde, ja, mega. Weißt du, und du sitzt, achso, ich dachte jetzt gerade geiles Setting, aber nee, eben halt nicht nur ja geiles Set, sondern Backstage und du weißt, okay, da vorne sind 500 Leute, die haben Bock und wir sind hier Leute, die das drauf haben, das jetzt hier gut zu wuppen und wir mögen uns und das wird jetzt geil. Und dann noch gerade ein paar gute Gespräche zu führen, dann rauszugehen, den Laden auseinanderzunehmen und dann wieder, also das, ja, danach hatte ich wieder gute Energie.
Hast du dir ein Ziel gesteckt? Also die Comedian-Sache ist ja auch einer dieser wundervollen Art der Künste, wo man, manchmal habe ich das Gefühl, dass man so ein Mindesthaltbarkeitsdatum irgendwann auf den Kopf gedrückt bekommen hat, jeder ein anderes oder jede Person ein anderes. Und so wie ich mir halt auch jetzt Anfang 40 auch Gedanken drüber mache, so wie ist jetzt eigentlich so mit der Indie-Musik, wann werde ich jetzt eigentlich Rockstar, mhm. Sind die Chancen ja relativ klein. Also muss man sich irgendwas anderes ausdenken, einen Plan B haben. Du bist aber noch relativ jung, oder? Du bist halt so.
Ja, 34.
Du bist 34. Also du siehst 35. Viel jünger aus. Ich hab ja gesagt, du bist einer dieser hippen, coolen 20, also so 25, aber dafür einen richtig geilen, fetten Bart und so.
Nee, bald 35.
Bald 35. Ja. Hast du dir einen Plan B aufgesteckt?
Nee. Also die Sache ist ja, ich meine, ich mach das jetzt schon 9 Jahre, 8 Jahre so mit dem Bats-Ding. Dann hat sich das über die Jahre so entwickelt, dass es immer mehr Comedy wurde. Und das war ja aber überhaupt jetzt quasi, das ist ja mein Plan B, sag ich mal. Also ich bin ja aus dem ganzen Uni-Promotionsding rausgegangen, um jetzt das zu machen. Seitdem ist das auch in Ordnung, aber jetzt gerade habe ich keinen Plan B, nee.
Was würde denn der 35-jährige Bad zum 15-jährigen Jan sagen, wenn die jetzt im Gespräch wären?
Bestenfalls würde der sagen, du bist okay, wie du bist. So. Und wahrscheinlich würde ich mir mit 15 nicht glauben und trotzdem komisch sein.
Ja. Und das wäre nämlich die nächste Frage. Was würde denn der 15-jährige Jan über den 35-jährigen Bats denken?
Boah, der fände ihn, glaube ich, cool.
Das ist so, ne?
Würde mein 15-jähriges Ich würde sich freuen, dass jetzt ich quasi so mit ihm spricht.
Tatsächlich. Cool.
Ja, genau.
Ein 35-jähriger spricht mit mir.
Ja, naja, und so auf einer Ebene und versucht da irgendwas, also ja, doch schon. Und ich glaube, das hätte ich damals, das war jetzt überhaupt kein Plan, das zu machen, was ich jetzt so mache. Habe ich auch so nicht vorhergesehen, aber das hätte ich cool gefunden, doch.
Wenn ich jetzt Freunde und Freundinnen von mir sehe oder Menschen, die mit mir zur Schule gegangen sind und weiß ich nicht, in der Orientierungsstufe oder so in der 8., 9., 10. Klasse, mhm. die haben jetzt auch alle Häuser und Autos und ja, einen festen Job. Und
absolut.
Mein 15-jähriges ich hätte wahrscheinlich gedacht, oh, boah, langweilig. Werde ich wirklich so? Ist der einzige Höhepunkt denn irgendwie der Kegelclub-Abend oder mal Sonntag zum Fußball zu gehen oder so? Und jetzt im Nachhinein denke ich, weil das ist so ein Ding irgendwie, was vor allen Dingen, wenn du mit 40 einsetzt. Mit 40 hast du ja immer dieses Gefühl, du vergleichst dich halt viel mehr mit den Leuten, die in deinem Alter sind und fragst dich halt immer, was habe ich eigentlich geschafft?
Ja.
Und da auch als Künstler das ist immer schwer zu zeigen, aber guck mal hier. Also du kannst ja keine Momente irgendwie einfrieren und nee. Außerhalb, also und dann den Menschen zeigen, aber guck mal, ich habe diesen Moment kreiert für andere Leute.
Ja, voll.
Schaut euch diesen Moment halt an und wie sich das angefühlt hat.
Ja.
Weil ein Foto und ein Video, das bringt ja niemals das rüber, was man gefühlt hat und was man auch, glaube ich, du bist ja auch ein sehr empathischer Künstler, wenn der Fokus der Menschen auf einem ist und man kreiert zusammen mit den Menschen einen wundervollen Moment.
Ja.
Und das kann man ja niemandem irgendwie so zeigen, wie so ein, das ist jetzt meine Garage.
Ja, genau. Und ich glaube, selbst wenn es dann nämlich in irgendwelchen, dann jemand zu einem Auftritt kommt oder so, dann ist es immer weird. Und dann ist das, also ich kann mir auch vorstellen, also mein 15-jähriges Ich fände das schon voll okay, aber ich glaube, manche der Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, und die im gleichen Alter sind wie ich und eben besagte Häuser und Garagen längst haben, die finden das durchaus auch cringe, was ich mache so.
Ja?
Ja, glaub schon. Ja, durchaus. Ja. Und ich glaube, mit 15 hätte ich wenig Vorstellungen davon gehabt, welche anderen Wege es denn überhaupt geben könnte. Also wie so ein Leben aussehen kann auch.
Und dass man trotzdem auch irgendwie total privilegiert ist, das zu machen. Mhm. In so einer komischen Sicherheit, in der man sich halt befindet. Ja. Krass, wohin das jetzt hier gelaufen ist, mit dem Gespräch, oder?
Ja, voll. Ich meine, du hast ja vorher gesagt, wir sprechen einfach und gucken mal, wohin es geht. Ich finde, wichtigster Punkt in diesem Podcast war, als du eben nach den 12 Fragen gesagt hast, boah, ich glaube, ja, genau. Ich hatte das vorher nicht so klar vor Augen, sondern war eher in so einem, oh Gott, ich mache das hier falsch gerade. Und von daher fand ich der Moment, als du gesagt hast, du versuchst den Witz aus mir rauszupressen, das war, glaube ich, der wichtigste Moment in dem Podcast.
Ja, krass. Erstens, du kannst hier gar nichts falsch machen. So, du kannst überhaupt nichts falsch machen. Du kannst auch irgendwann, du hättest auch irgendwie gehen können, hättest die Gitarre an die Wand geworfen und gesagt, so eine Scheiße muss ich hier nicht antun. Ich habe Shakespeare gespielt auf der Waldbühne. So eine Scheiße muss ich mir doch hier nicht antun.
Ja.
Das hättest du auf jeden Fall machen können, aber ich finde, das ist irgendwie ganz schön gelaufen. Ich bedanke mich oft bei unseren Gästen, die halt da sind. Aber ich muss mich jetzt ganz ehrlich bedanken dafür, dass du jetzt was mit mir gemacht hast, was ich halt lange, manchmal irgendwie auch das Gefühl gehabt, was ich lange nicht mehr in diesem Podcast gehabt habe, dass man so einen Moment gedreht hat, wo es so kribbelig wurde, wo man so auf so einer Kippe gestanden hat und entweder dieses Gefühl, entweder ziehe ich jetzt meinen Stiefel hier durch und die Person gegenüber hat jetzt kein gutes Gefühl und fragt nachher, ja, wie ist der Podcast denn geworden und ich versuche mir ihn abzuschneiden, zu editieren, oder man kommt in so einen ehrlichen Moment herein, also hinein, und das sind halt diese Momente, wo ich denke, ey, danke Bats, ey.
Ja, oh, jetzt, das ist sehr nett, sich dafür zu bedanken. Also,
nee, das kannst du jetzt einfach dir nur so stehen lassen.
Okay.
Wir machen jetzt Folgendes. Mhm. Und zwar, wir haben eine Playlist. Und auf diese Playlist, die Astra Colada Nachtasyl heißt, die auf Spotify zu finden ist, wünschen wir uns immer Songs passend zum Tag, passend zum Thema, passend whatever, oder deine Lieblingssongs. Und wenn du 2, 3 hast, darfst du die auf diese Playlist packen.
Ja, sehr gerne. Darf ich von mir selber auch einen Song da drauf packen?
Natürlich darfst du von mir selber auch einen drauf. Nein, natürlich.
Also, wie viele Tim Jark-Songs sind schon in dieser Playlist?
Keiner.
Keiner?
Nein.
Das ist zu wenig. Dann finde ich, sollte man dringend von Tim Jarks einen Song dort hineinsetzen, zum Beispiel Kapitulation. Dann finde ich Sven Phantom sehr toll.
Sven Phantom sagt mir gar nichts.
Der macht Musik und aber auch Kabarett irgendwie, aber auch Musik. Ach, keine Ahnung. Der hat ein Album geschrieben, das heißt Liebe und Depression.
Klasse, klasse,
oder?
Titel.
Ja, finde ich auch.
Und ich wünsche mir halt einfach von The Cure Love Song.
Nice.
Wurde mir mal wieder ins Herz gelegt, dass man sich den mal anhören soll von einem sehr netten Menschen. Und ist ein Klassiker und der kommt jetzt einfach mit drauf. Beschreibt so ein bisschen die leicht melancholische Stimmung, die über uns Clowns liegt.
Jetzt habe ich verpasst, mir einen eigenen Song da rein zu wünschen.
Jetzt mach
doch. So werde ich nie erfolgreich.
So, mach it.
Okay. Ich würde dich erschießen von Bats.
Cool. So.
Ja.
Und
also,
weil musikalisch heute irgendwie alles gekommen ist von dir, kannst du einen Song spielen, wo die GEMA nicht sofort bei uns klingeln würde und sagen würde, das darfst du jetzt aber nicht spielen?
Also, das ist glaube ich, eine Sache, da musst du dir gar nicht so Sorgen machen, ne? Mhm. Ich glaube, selbst bei Deutschlands größten Top-Podcasts sind sie nicht sicher, wie die GEMA das so handhabt.
Ist das so? Gerade wenn es live eingespielt ist?
Gerade wenn es live eingespielt ist, weil das ja der Moment ist, wo nicht mal die GEMA Soundfile-Upload-Dinger Alarm schlagen können.
Ah, okay, alles klar. Dann würde ich einfach sagen, liebe Astra-Colada-HörerInnen, wir verabschieden uns jetzt und bedanken uns sehr bei Jan Betz, der wann das nächste Mal in Hamburg spielt?
Comedy-Auftritte so immer wieder kleine und ich glaube, aber im November spiele ich ein Solo.
Tivoli, ne?
Also Schmittchen.
Schmittchen, ja, genau. Ein kleines Schmittchen.
Ja.
Ja, aber ist ja trotzdem so ein schönes Theater.
Ja, voll.
Kannst du es auf jeden Fall machen. Sollte man besuchen gehen. Ansonsten kann man auf www.simplythebats,
also Bats mit BAETZ.de oder also wenn man nach Bats Comedy oder sowas sucht, dann findet man das.
Ist das
schon
auch so deine Einlaufmusik?
Tatsächlich,
You're
ja.
You're simply the Bats.
Ja, ich habe immer das statt Bats habe ich einfach immer nur Bats da reingeschnitten. Super stumm. Ich habe tatsächlich eine Playlist von einer Dreiviertelstunde. Also hey, my name is chicka chicka Bats. Also eine Playlist von einer Dreiviertelstunde zusammen geschnitten, wo ich das immer gemacht habe.
The bats
genau.
Of you. Oh,
nein,
ehrlich.
Immer das gleiche Bats. Immer
Bats.
The bats. Tatsächlich. Hey, Bats.
Den Jungen kann man auch auf Instagram folgen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich auch wieder mit Daniel Hübmann. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist er auf der Tour gekommen. Ansonsten sage ich auf Wiedersehen und hinterlasse eine Spur aus Liedermaching in diesem Podcast mit Jan Bats. Tschüss, bis nächste Woche.
Boah, das wäre ein gutes Intro. Hab schon mal ganz vielen Dank. Das war ein schönes Gespräch. Und vielen Dank auch für die Einladung. Und der Song heißt Liebe aus Protest. Statt Protestsongs brauche ich nur noch deine Liebe. Schau mir zu, wie ich die Revolution ein ums andere Mal verschiebe. Der Grund dafür bist du. Mit dir in meinem Zimmer, ach wär's doch nur für immer. Mit dir in meinem Zimmer ist mir klar. Mit dir in meinem Zimmer, ach wär's doch nur für immer. Dass unsere Welt perfekt war. Dass unsere Welt perfekt war. Wenn ihr so scheiß auf den Klassenkampf, lasst uns lieber Lieder über Liebe singen. Oh Baby, scheiß auf den Klassenkampf, lass uns lieber Lieder über Liebe singen, auf dass sie uns nicht weiterbringt. Oh Baby, scheiß auf den Klassenkampf, lass uns lieber Lieder über Liebe singen, auf dass sie uns nicht weiterbringt. Statt Barrikaden auf den Straßen, nur noch Schmusen auf dem Rasen. Statt mit Steinen schmeißen wir nur Seifenblasen. Die Augen festgeschlossen, von Liebe voll besoffen. Die Augen festgeschlossen, Hauptsache nicht betroffen. Mit dir in meinem Zimmer, ach wär's doch nur für immer. Mit dir in meinem Zimmer, ist mir klar. Mit dir in meinem Zimmer, ach wär's doch nur für immer. Dass unsere Welt perfekt war. Dass unsere Welt perfekt war. Die Zimmertür geht auf, die Seifenblase platzt. Die rosa Brille ist verbogen. Ein Blick hinter die Wände brachte unser schnelles Ende. Lang genug haben wir uns angelogen. Mit dir in meinem Zimmer, es war leider nicht für immer. Und langsam wird mein Blick wieder klar. Es war leider nicht für immer. Wir müssen raus aus unserem Zimmer. Weil längst nichts mehr perfekt war. Weil längst nichts mehr perfekt war. Wir müssen raus aus unserem Zimmer. Raus aus unserem Zimmer. Müssen raus aus unserem Zimmer. Raus aus unserem Zimmer. Müssen raus aus unserem Zimmer. Raus aus unserem Zimmer. Müssen. Scheiß auf die Liebeslieder, Heute ist Klassenkampf, wir reißen Grenzen nieder und zünden Pranken an, scheiß auf die Liebeslieder. Heute ist Klassenkampf, wir reißen Grenzen nieder, zünden die Konzerne an, scheiß auf die Liebeslieder. Heute ist Klassenkampf, wir reißen Grenzen nieder und zünden Pranken an, scheiß auf die Liebeslieder. Heute ist Klassenkampf, wir reißen Grenzen nieder, komm, wir schließen uns Banden an. Komm, wir schließen uns Banden an. Oh, den Song habe ich lange nicht mehr gespielt.